WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Christina Maria Purkert.
Einen schönen Sonntagmorgen, an dem für viele von Ihnen vielleicht ja schon ein hoffentlich schönes, langes Feiertagswochenende ausklingt. Zu Beginn und zum Schluss der Sendung geht es um Christliches, nämlich um Christen im Nahen Osten und um ein ganz neuartiges Bibelmuseum in Stuttgart. Zwischendurch erfahren Sie, warum Buddhisten finden, dass die Vermarktung ihres Achtsamkeitsprinzips ohne jeglichen Bezug auf Religion schwierig ist und warum die religiöse Betreuung von Häftlingen wie diesen zwei jungen Muslimen in den Justizvollzugsanstalten Nordrhein-Westfalens schwierig ist.
Ich weiß nicht, ob das Klischee ist, aber ich bin im Gefängnis, bin ich Gott auf jeden Fall viel näher gekommen. Und darüber bin ich sehr glücklich. Und es tut auch sehr gut.
Wir haben es immer so verdrängt, meiner Meinung nach. So, ja, man hat noch Zeit, ja, komm. Und dann auch, wenn man auf die Nase fällt, dann denkt man, boah, was habe ich gemacht?
Während hier überlegt wird, wie Muslime in Haft so religiös betreut werden können, dass radikale, gewaltbereite Islamisten dort niemanden für sich gewinnen können und auch niemand unbelehrt solche Ideen entwickelt, flüchten im Irak und in Syrien Christen vor kriegerischen und gewalttätigen IS-Kämpfern. Zum Beispiel flüchten sie in den Libanon. Dort ist zurzeit Johann Weißmann. Johann Weißmann ist der Vizepräsident der Evangelischen Kirche im Rheinland. Das heißt, er ist ihr Chefjurist und für die nicht-theologischen Fragen zuständig. Er kommt aus der reformierten Kirche, die in der Rheinischen Landeskirche ja mit den Lutheranern vereint ist, in einer unierten Kirche. Das muss ich erklären, weil man sonst nicht versteht, was ein Rheinländer im Libanon bei der Vollversammlung des Exekutivkomitees der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen zu suchen hat. In Beirut spielt bei diesem Treffen natürlich ganz zwangsläufig die Lage der Christen im Nahen Osten eine wesentliche Rolle und auch die Flüchtlingsproblematik. Ich habe Johann Weißmann kurz nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers auf seinem Mobiltelefon erreicht. Das Lager, Herr Weißmann, wird von der Evangelischen Kirche im Rheinland unterstützt. Mit welcher Absicht?
In diesem Lager sind zahlreiche palästinensische Flüchtlinge. Und zwar unterstützen wir konkret mit unserem Vorhaben Schülerinnen und Schüler, junge Leute, die in dem Lager leben und die dann zu unseren Schulen kommen, wo sie eine Schulausbildung genießen, und zwar in arabischer Sprache. Sie werden dort zum, man wird das vergleichen bei uns mit dem Realschulabschluss und dem Abitur. Sie fahren dann zur Prüfung nach Syrien, um dort die Prüfung abzulegen. Dann kommen sie zurück. Und der Gedanke ist, dass wenn die Kriegssituation, der Bürgerkrieg in Syrien zu Ende ist, diese Flüchtlinge die Möglichkeit haben, auch nach Syrien zurückzukehren und am Aufbau des Landes mitzuwirken.
Die Frage, die sich mir da stellt, ist, Schulabschluss ist schon mal gut, aber die brauchen ja dann auch eine Berufsausbildung oder ein Studium. Wie geht's da weiter für die jungen Leute, wenn die jetzt einen Schulabschluss haben?
Ja, wenn der Schulabschluss erreicht ist, dann gibt es in diesem Vorhaben des Projektes, gibt es auch Möglichkeiten für so etwas wie eine Berufsausbildung, Vocational Training, wobei man schon sagen muss, dass das mit Abstrichen nur erreicht werden kann.
Das führt natürlich zurück zu der Debatte, die wir hier haben, um die Flüchtlinge, die nicht im Nahen Osten bleiben wollen. Hier wird darüber diskutiert, wie man sie verteilt und unterbringt. Und es wird aber auch immer wieder gefordert, die Menschen sollten im Nahen Osten oder Nordafrika gleich dort in Lagern bleiben. Jetzt haben Sie ja Lager dort gesehen und Bildungsprojekte für 180, 200 Menschen. Was sagen Sie zu solchen, im Licht dieser Erfahrung, zu der Debatte hier?
Es gibt Flüchtlinge, die das Land verlassen, die auch die Region verlassen und die keinen anderen Ausweg sehen, als dies zu tun. Und da muss man einfach feststellen, dass die Lager hier auch völlig überfüllt sind. Allein in Libanon, in diesem Land, das 4 Millionen Einwohner beherbergt, 1,5 Millionen Flüchtlinge. Das wäre so, als wenn wir in Deutschland 30 Millionen Flüchtlinge aufnehmen würden. Da kommt alles an seine Grenzen. Also die Situation ist eben sehr schwierig und da werden die Flüchtlingsströme nicht an Europa vorbeigehen. Insofern wird man denjenigen, die den Weg zu uns suchen, auch eine Möglichkeit verschaffen müssen. Auf der anderen Seite ist sicherlich auch wichtig, dass die Länder, die hier in einem Ausmaß Flüchtlinge aufnehmen, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, das sprengt jede Vorstellungskraft, dass die hier auch Unterstützung erhalten.
Welche Unterstützung ist denn sinnvoll nach dem, was Sie jetzt dort erlebt haben?
Also sicherlich ist Bildung ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben hier bei den jungen Leuten eine verlorene Generation, da sehe ich ein ganz großes Problem, dass es so viele Menschen gibt, die einfach nur von der Hand in den Mund leben.
Sie sind ja eigentlich im Libanon, in Beirut, beim Treffen des Exekutivkomitees der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen. Das wird organisiert von den evangelischen Kirchen dort vor Ort im Nahen Osten. Die sind dort ja eigentlich eine kleine Minderheit innerhalb der christlichen Minderheit. Was raten die, was berichten die über ihre Lage und was sie an Hilfe bräuchten?
Ja, wir haben hier sind eingeladen von der evangelischen Kirche in Syrien und in Libanon, haben aber auch Vertreter anderer Kirchen, evangelischer Kirchen der Region zu Besuch, die mit uns zusammen die Lage beraten haben. Das sind Vertreter der evangelischen Christen im Irak und in Ägypten und eben hier aus Syrien und aus dem Libanon und die teilweise aus Regionen kommen, wo die heftigste Kämpfe tagtäglich erleben, wo die Terrorgruppen, und das ist nicht nur der IS, es gibt zahlreiche weitere Gruppen, die bei uns in Europa gar nicht so bekannt sind, wo die unmittelbar vor der Haustür stehen. Und darüber haben sie berichtet, über die Not der Menschen in ihren Gemeinden, die Fluchtbewegungen, die stattfinden. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass sie versuchen, über Projekte Hilfe zu leisten. Gerade hier im Libanon hat die kleine evangelische Kirche zahlreiche Schulen immer noch, die sie unterhält und wo sie auch zahlreiche muslimische Kinder unterrichtet. Die Hälfte der Kinder in den evangelischen Schulen sind Muslime. Und gerade hier im Libanon ist das Zusammenleben von Christen und Muslimen bisher kein Problem gewesen. Aber sie haben alle große, große Angst vor den radikalisierten Terrorgruppen, die in Syrien, im Irak unterwegs sind und wo die Sorge auch besteht, dass sie in den Libanon kommen können.
Mit diesen wenig ermutigen oder wenig schönen Einsichten, die Sie da gewinnen, mit welchen Argumenten für die Flüchtlingsdebatte hier werden Sie da zurückkommen?
Also man hat hier erstmal ein nochmal deutlich differenzierteres Bild über die ganze Lage bekommen. Ich meine, dass unsere Solidarität mit den Menschen hier im Libanon, in Syrien, dass wir die ausbauen müssen, dass wir Unterstützung weiter leisten müssen, denn es kann nur eine Lösung hier vor Ort geben. Das ist erstmal das eine. Und was das für die Flüchtlingsdebatte zu Hause bedeutet, ist natürlich, dass wir auch da, wo die Flüchtlinge zu uns kommen, aus absoluter Not, dass wir auch dort uns nicht verschließen können. Die Situation ist einfach katastrophal.
Einsichten, die Johann Weismann, Vizepräsident der evangelischen Kirche im Rheinland, während einer Reise zu den evangelischen Christen im Libanon gewonnen hat. Das Justizministerium in Nordrhein-Westfalen möchte die religiöse Betreuung muslimischer Gefangener verstärken, als einen Baustein in den Bemühungen, eine islamistische Radikalisierung von Inhaftierten gar nicht erst passieren zu lassen. Bisher ist eigentlich auch kein Fall bekannt, dass in Nordrhein-Westfalen sich jemand im Gefängnis radikalisiert hätte. Aber wir in der Religionsredaktion haben aufgehört, denn religiöse Betreuung verstärken heißt ja schon mal, es gibt eine. Wir wollten wissen, was gibt es, wer macht es und ist das, was es gibt, muslimische Gefängnisseelsorge genannt, ähnlich der von evangelischen und katholischen Seelsorgern, die Vollzeit beim Staat im Auftrag der Kirche arbeiten? Das sind alles Fragen, die eigentlich ganz einfach sind, aber wir haben sehr schnell gemerkt, die Antworten zu finden, ist nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich mit Kadriya Achar zusammen recherchiert und sie fasst zusammen, was dabei herausgekommen ist.
Kemalettin Oruç hat einen Schlüssel zur Kirche der Justizvollzugsanstalt. Er ist islamischer Theologe mit türkischem und deutschem Universitätsabschluss, arbeitet hauptamtlich bei der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz DİTİB, und ist ehrenamtlich als Imam für die muslimischen Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Köln zuständig. Jeden zweiten Freitag hält er ein Freitagsgebet in der Gefängniskirche. Mit Koranrezitation auf Arabisch und Predigt in deutscher Sprache.
Die verbindliche Sprache ist dort nur Deutsch, weil wir verschiedene Nationalitäten haben. Deswegen muss unbedingt die Seelsorge auf Deutsch gemacht werden. Und Predigt, wie gesagt, werden immer auf Deutsch.
Der kommt hin, erinnert uns nochmal an unser Glauben, dass unser Glauben uns das verbietet, so eine Straftat oder generell Menschen weh zu tun.
Aber jede Woche wäre besser, auch gerechter für den muslimischen Gefangenen, sage ich mal.
Der Glaube, der tut mir sehr gut und stabilisiert mich mental. Ich nehme das Gebot jedes Mal an und fühle mich auch gut dabei.
Vier junge Muslime zwischen 20 und 30 haben sich bereit erklärt, über ihren Glauben, ihre Glaubenspraxis in der Haft zu sprechen. Für sie ist der Glaube in der Haft wichtiger geworden. Mit Kemalettin Oruç, ihrem muslimischen Seelsorger, können sie freitags in der Kirche über islamische Lehre und Lebensführung sprechen.
Man hat manche Fragen manchmal, man fühlt sich schlecht, welche Gebete da so helfen.
Die Gefangenen, wie der 25-Jährige, der nicht zum ersten Mal im Gefängnis ist, knien oder sitzen auf blauen Decken am Boden. Kemalettin Oruç sitzt auf einem Stuhl, bekleidet mit einem weißen Kaftan und Turban. Das Gespräch heißt Gruppenseelsorge. Doch es hat wenig mit Einzelhilfen für seelische Notlagen zu tun.
Das ist eine Unterweisung. Diese Unterweisung bezieht sich auf die islamischen Themen. Glaubensfragen, nicht nur Glaubensfragen, sondern Praxis, islamischen Praxis.
Der muslimische Theologe würde gern wie die christlichen Seelsorger Einzelgespräche führen, doch das verwehrt ihm sein ehrenamtlicher Status, auch wenn die muslimischen Gefangenen im Bedarfsfall auf das christliche Angebot zurückgreifen.
Um ganz ehrlich zu sein, es fehlt manchmal, ja. Also wäre schön, wenn man dann halt auch mit einem, in Anführungsstrichen, Glaubensbruder bzw. Imam dann halt auch nochmal persönlich reden könnte. Es würde einigen vielleicht auch helfen, mit sich selber klarzukommen oder auch mit dieser Haftsituation besser klarzukommen.
Seelsorge haben wir nicht hier als für Muslime. Okay, wir haben den Pfarrer Ehrlich, wenn wir den brauchen, schreiben wir an den Pfarrer Ehrlich, der kommt, dann reden wir ein bisschen. Aber ansonsten für Muslime gibt es keine Seelsorger, sage ich mal.
Ob das in allen 36 Justizvollzugsanstalten genauso abläuft wie in Köln, wissen weder die Seelsorger dort noch das Justizministerium. Denn die Betreuung der Muslime in Haft organisiert jede Anstalt in eigener Verantwortung. Gut 120 ehrenamtliche Imame gibt es im Land derzeit. Alle sind auf Grundgesetztreue überprüft und die meisten sollen nach Auskunft des Justizministeriums dem gleichen Dachverband angehören wie Kemalettin Oruç, also dem größten Moscheeverband DİTİB. Die Gespräche, die das Ministerium jetzt führt über eine Ausweitung der religiösen Betreuung für Muslime, beziehen auch andere Verbände ein. Ende März gab es ein Treffen mit dem Koordinationsrat der Muslime, dem neben DİTİB drei weitere Moscheeverbände angehören. Die Verbände brachten dort ganz praktische Anliegen vor, wie die Essensausgabe für Häftlinge, die im Ramadan fasten möchten. Und natürlich ihr Hauptanliegen, einen Status zu erhalten, der hauptamtliche muslimische Seelsorger ermöglicht, die den Christlichen gleichgestellt sind. Kemalettin Oruç sagt, dass sein Verband das Personal stellen und ausbilden kann.
Islamische Seelsorge an sich ist eine wichtige Aufgabe, die wir als islamische Glaubensgemeinschaften übernehmen, koordinieren, gestalten können.
Doch bis dahin ist es noch ein langer Verhandlungsweg, denn wie auch in anderen Bereichen fehlt den muslimischen Verbänden die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts für eine solche Zusammenarbeit mit dem Land und seinem Justizministerium. Ein Gutes hat die Lage in Köln hervorgebracht. Die interreligiöse Toleranz ist groß und die Zusammenarbeit gut und intensiv.
If we should meet in Glasgow by chance on a rainy day, let's sit and drink in a damn good bar till evening comes out to play. And there are things I don't want to talk about, things I don't want to say. Twisted spires and lonely buyers and fishing boats in winter spray, winter spray. I was a single father, those were real harsh times. I remember losing my beard every time I hear a church bell chime. I was a single father,
but I just can't complain. Got a heart full of headstones as I step down. As I step down from the train, from the train. We walk down a leafy ravine into a cloud of dragonflies. You pointed your finger in wonder at the colors in the sky. You sat in your chair on the beach, I waved to you from the sea. You saw the wave and smiled, you were already lost to me, lost to me.
Wer das Wort Achtsamkeit in eine Suchmaschine eingibt, erhält 767.000 Treffer. Achtsamkeitsmeditation gilt als Wundermittel gegen Stress und stressbedingte Krankheiten seit einiger Zeit. Doch nicht alle buddhistischen Lehrer dieser Meditationstechnik freut das. Denn der Sinn von Meditation soll nicht sein, als eine Art Doping für die Leistungsgesellschaft zu wirken. Ingrid Strobel schildert das Unbehagen buddhistischer Lehrer.
Zunächst sind die Teilnehmer dieses Projekts etwas skeptisch in unseren Ruhe- oder Achtsamkeitsraum gekommen, dann aber sehr gerne. Sie haben das immer mehr angenommen.
Das sind Krankenschwestern und Pfleger, die an einer Studie zu Achtsamkeit am Arbeitsplatz teilnahmen und denen Meditationslehrer Jesche Udo Regel im Rahmen der Studie Übungsanleitungen gab.
Sie haben eine Kurzanleitung gehört, wie Sie Ihre Achtsamkeit in den Körper bringen, wie Sie auf Ihre Atmung achten, aber auch wie Sie mit Ihrer Motivation, diese Arbeit auf eine menschliche, freundliche Weise auszuführen, in Kontakt kommen können.
Die Studie führte der Psychologe und Achtsamkeitsforscher Stefan Schmidt durch. Zuerst in der Palliativstation des Malteser Krankenhauses in Bonn, dann in einer Krebsklinik in Freiburg. Ziel der Untersuchung war es, so Stefan Schmidt in der Zeitschrift Buddhismus aktuell,
das innerliche Zeitholen zu fördern, um das Mitgefühl, das das medizinische Personal ja hat, wieder freizulegen.
Dieses Mitgefühl drohte verloren zu gehen in dem massiven Zeitdruck, dem die Klinikmitarbeiter ausgesetzt sind. Doch was Stefan Schmidt und Jesche Udo Regel nicht erreichen wollten, war eine Art Doping der Leute mittels Achtsamkeitstraining. Eine Entwicklung, die Stefan Schmidt mit Unbehagen wahrnimmt. In dem zunehmenden Hype um Achtsamkeit sieht er den Versuch der Selbstregulierung einer Gesellschaft, die auf ständige Beschleunigung und Leistungssteigerung setzt. Eine Selbstregulierung, warnt er in Buddhismus aktuell,
hat aber immer eine stabilisierende Wirkung. Und darin liegt auch die Gefahr. Ein Organismus, der sich selbst reguliert, tut das immer unter dem Aspekt, seine eigene Struktur aufrechtzuerhalten. Wenn unsere Gesellschaft das tut, dann auch, um die Beschleunigungsmechanismen weiterführen zu können.
Dann schickt zum Beispiel der Chef seine Mitarbeiter zum Achtsamkeitstraining, damit sie anschließend wieder funktionieren, beziehungsweise besser funktionieren. Die Achtsamkeitsmeditation, eine traditionelle buddhistische Praxis, wird dann aus ihrem religiösen und ethischen Kontext gerissen und in ihr Gegenteil verkehrt. In den USA spricht man schon spöttisch von Mac-Mindful, Mac-Achtsam.
Wir haben auch viel improvisiert, geguckt, was brauchen die gerade. Wir haben sie oft gefragt, wonach ist ihnen zumute.
10 Wochen lang konnten die Teilnehmer der Studie jeweils montags von 9 bis 16 Uhr in den eigens dafür eingerichteten Ruheraum kommen, um zu meditieren und mit Meditationslehrer Jesche Udo Regel und seiner Kollegin Annette Sager zu üben.
Und die Menschen sind, glaube ich, gesünder geworden dadurch. Also sie sind öfters in Kontakt getreten mit ihrem tatsächlichen Ist-Zustand.
Dazu gehörte auch, dass ihnen das Ausmaß ihrer Erschöpfung bewusst wurde. Dadurch wiederum, vermutet Studienleiter Stefan Schmidt,
bekommt das, was gerade noch wie die Befriedung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussah, einen subversiven Charakter. Wesentlich für die Meditation ist die Motivation. Wenn Meditation säkularisiert und im gesellschaftlichen Kontext eingesetzt wird, zum Beispiel am Arbeitsplatz, muss immer gefragt werden, welche Motivation dahinter steckt.
Die kann dann eben, wie es oft der Fall ist, heißen Selbstoptimierung der Mitarbeiter und Leistungssteigerung. Oder?
Ich möchte, dass meine Mitarbeiter mehr Gewahrsein für sich haben und das gemeinsame Arbeitsfeld besser reflektieren. So können wir gemeinsam schauen, wie wir alle die Arbeit angenehmer gestalten.
Jesche Udo Regel jedenfalls erlebte, dass die Übungen, die er mit den Klinikmitarbeitern machte, vor allem auch deren Sensibilität steigerten.
Und eine gewisse Authentizität. Sie haben eigentlich eher so Reaktionen gezeigt, dass sie jetzt besser auf sich selber achten lernen und das auch tun wollen.
Diese Übungen waren wie der gesamte Kurs aus dem religiösen Kontext herausgelöst. Sie beinhalteten aber die ethischen Werte, die für die buddhistische Praxis unabdingbar sind. Und ohne die, davon ist Stefan Schmidt überzeugt, Achtsamkeit und Meditation als Techniken zur Effizienzsteigerung und Selbstausbeutung missbraucht werden können.
Die Säkularisierung der Meditation hat ihre gesellschaftliche Akzeptanz ermöglicht. Aber erst die Rückbesinnung auf ihre spirituellen Wurzeln kann ihr ganzes gesellschaftliches Potenzial entfalten. Eine ernsthafte, auch ethisch verstandene Meditationspraxis, bei der Mitgefühl und Abkehr von der eigenen Gier geübt werden, könnte in der Tat ein Gegengewicht zu den aktuellen Entwicklungen bieten.
Allerdings gibt er zu bedenken,
genügt es vermutlich nicht, nur uns selbst zu verändern, sondern wir müssten, dadurch motiviert, auch gesellschaftlich aktiv werden.
Ingrid Strobel über Kritik an zu viel Vermarktung von Achtsamkeitsmeditation.
WDR 5. Diesseits von Eden. Die Welt der Religionen.
Die Bahai sind eine relativ junge und dennoch eine der am schnellsten wachsenden Glaubensgemeinschaften der Welt. Gegründet im 19. Jahrhundert von dem Perser Bahá'u'lláh, hat sich der Glaube vor allem im 20. Jahrhundert weltweit verbreitet, auch in Afrika. 1950 kamen die ersten Bahai nach Afrika, nach Uganda, und fanden dort unter Ugandas intellektueller Elite schnell Anhänger. Von Uganda aus zogen die Bahai dann auch durch den afrikanischen Kontinent, um den Glauben weiter zu verbreiten. Doch bis heute ist der Bahai-Tempel in Ugandas Hauptstadt Kampala der einzige in Afrika und eines der neun repräsentativen Gebetshäuser der Bahai weltweit. Und im heutigen Uganda erfahren die Bahai immer mehr Zulauf, vor allem unter jungen Leuten, hat jedenfalls Simone Schlindwein dort beobachtet.
Einer Kathedrale ähnlich erhebt sich der steinerne Kuppelbau in den Himmel. Es ist ein rundes Gebäude mit Flügeltüren, die nach allen Richtungen hin offen stehen. Das Gebetshaus ist das einzige seiner Art in Afrika. Sonntags um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst. Rund 50 Gläubige sitzen in den Bänken. Nicht nur Uganda, auch Kongolesen, Eritreer, Amerikaner, Briten, Inder, Iraner. Gläubiger aus dem Iran zitiert Suren aus dem Koran. Eine Amerikanerin liest aus der Tora. Eine Inderin zitiert Gebote des Hinduismus. Und dazwischen singt der Chor aus den Schriften von Bahá'u'lláh, dem Glaubensgründer, der im 19. Jahrhundert aus seiner Heimat, dem Persischen Reich, verbannt wurde. Die Bahai kennen keinen Klerus. Die Gleichheit aller ist ein Grundprinzip ihrer Weltanschauung, ebenso wie die Gleichberechtigung aller monotheistischen Glaubensrichtungen. Ganz gleich, ob Moses, Jesus oder Mohammed, alle sind im Verständnis der Bahai von einem universellen Gott auf die Erde gesandt, so Nancy Oloro, Vorsitzende der Bahais in Uganda.
Die ersten Bahais kamen 1951 nach Uganda. Es war eine Familie aus Persien. Als sie ihre Glaubensansichten mit Intellektuellen in Kampala teilten, schlossen sich die ersten Ugander an. Zu jener Zeit der 1950er Jahre war es das erklärte Ziel, den Glauben der Bahai auf der ganzen Welt zu verbreiten. So begannen die Bahais von Uganda aus, den afrikanischen Kontinent zu durchwandern, den Dschungel des Kongo bis nach Kamerun. Währenddessen wurden in Uganda die ersten Institutionen gegründet.
And since then we've had the National Spiritual Assembly functioning.
1954, noch unter britischer Kolonialherrschaft, zählte die Bahai-Gemeinschaft bereits 500 Mitglieder. Anders als die christlichen und muslimischen Missionare, die in den vergangenen Jahrhunderten durch Afrika zogen, um die Armen zu retten, verfolgen die Baha'i einen anderen Ansatz der Entwicklungshilfe.
You know, so we look at the world from a different point of view. We don't have
Wir betrachten die Welt aus einer anderen Perspektive. Wir glauben daran, dass extreme Armut und extremer Reichtum nicht gut sind. Aber das bedeutet in unserem Entwicklungsansatz nicht, dass die Reichen hier nach Afrika kommen und ihr Geld hier einfach abwerfen, wie ein Ablasshandel. Wir machen uns viele Gedanken, die Fehler der Entwicklungsindustrie zu meiden. In unseren Bildungsprogrammen erklären wir den Kindern, dass Afrika nicht arm ist und keine Hilfe braucht, sondern dass wir uns eigenständig bemühen müssen, unsere Kapazitäten besser zu nutzen. Wir glauben an Bildung, damit die Menschen Ideen entwickeln können, sich selbst zu helfen.
Give people education that benefits them.
Hello.
Hello.
How are you?
I'm good,
thank
you.
How are you?
Nach dem Gottesdienst spazieren die Gläubigen durch den Garten. Alle kennen sich, der 29-jährige Uganda Eunuch, die über 80-jährige Dor aus Florida, Abib, die Eritreerin, Martin aus dem Kongo. Jeder ist willkommen. So fanden Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern in der Bahai-Gemeinschaft eine Familie, dank ihres Glaubens. Ugandas Einwanderungspolitik zählt zu einer der liberalsten weltweit. Auch religiöse Vielfalt wird hochgehalten. In Kampala steht die größte Moschee in Subsahara-Afrika, gleich neben den indischen Tempeln und protestantischen Kirchen. Gerade aufgrund dieser Vielfalt spielen die Baha'i eine wichtige Rolle, sagt einer der Gottesdienstbesucher. Er kann seinen Namen nicht nennen, denn als Baha'i wird er in seiner Heimat Iran verfolgt. Er musste fliehen und lebt jetzt in Uganda.
Recently we had a case here. One was Muslim, one was Christian.
Wir hatten gestern eine Hochzeit zwischen einem Muslim und einer Christin. Der Muslim ging zum Scheich und fragte ihn, ob er sie trauen würde. Der Scheich weigerte sich. Und auch kein Pfarrer wollte das Paar trauen, wenn der Mann nicht konvertiere. Sie suchten nach einem Weg, dennoch vor Gott das Ehegelöbnis abzulegen. So kamen sie zu uns. Unsere lokale spirituelle Versammlung war einverstanden. Also fand die Hochzeit hier im Tempel statt. Eine Baha'i-Hochzeit kann für alle sein, selbst wenn weder Braut noch Bräutigam Baha'i sind. Sie bekommen von uns dennoch eine Heiratsurkunde.
So bietet die weltoffene Gemeinschaft der Baha'i auch für die junge afrikanische moderne Gesellschaft Alternativen zu den konservativen Lebensmodellen an. Eine wohltuende Insel zwischen den erzkonservativen Evangelikalen und den oft betrügerischen Vertretern der Naturreligionen.
Eine Religion, die nicht nur für die eigenen Mitglieder da ist. Simone Schlindwein stellte uns die Baha'i in Uganda vor.
Respirar. Noche de verano, en la esquina de Belgrano, navegando a la deriva hasta el amanecer.
Zu einem Bibelmuseum gehören vor allem Bücher. Alte Handschriften, neue Drucke in vielen Schriften und Sprachen, Illustrationen, vielleicht Fotos von den Fundorten antiker Papierrollen. So war das jedenfalls bisher. In Stuttgart, wo die Deutsche Bibelgesellschaft ihren Sitz hat, geht man jetzt neue Wege. Passend zum Themenjahr Bild und Bibel der Evangelischen Kirche zeigt das neue Bibelmuseum Bilder. Aber Bilder, die die Besucher zum Leben erwecken können. Und ach, bevor ich es vergesse, Museum heißt das, was Nela Fichtner besucht hat, natürlich auch nicht mehr. Sie war im nagelneuen Bibliorama.
König David liebte Musik. Er wurde wie ein Popstar angehimmelt und brachte seine Gefühle mit Poesie und Klängen zum Ausdruck. Das wandfüllende Konterfei eines lässigen Singer-Songwriters bringt den biblischen David ins Hier und Jetzt. Wie seine Designer-Harfe, die erklingt, wenn man unsichtbare Laserseiten zupft. Auf einem tischgroßen Touchscreen tippen Schüler Instrumentensymbole an. Sie vertonen Davids legendäre Psalmen, die eine Computerstimme verfremdet.
Blume des Feldes.
Sophia, die Verkörperung der Weisheit, begegnet uns als lebenskluge Aramäerin. Aus ihrer Lehmhütte schauen wir auf Nachbarinnen, die Getreide mahlen. In ihrer Figur sind einige Traditionen antiker Göttinnen zusammengefasst. Außerdem gilt Sophia als gute Vermittlerin und spielt in der feministischen Theologie eine wichtige Rolle. Doch was hat Sophia heute noch zu sagen? Kuratorin Susanne Clausen.
Sophia kann uns helfen, über den Alltag hinauszusehen, nicht im Alltagsgeschäft aufzugehen, wie man sich ja oft verliert in den vielen Aufgaben, die man hat. Man hetzt den Sachen hinterher. Aber Sophia ist eine, die zwar ihren Alltag erledigt, auch mit Freude, aber sie ist eine, die sich auch Zeit nimmt, sich mal hinzusetzen, zu lesen, nachzudenken und mit den Nachbarn zu plaudern.
Auch Moses Orientierungssuche ist auf heute übertragbar. Wie er durchs Rote Meer gehen die Besucher auf gemalten Wellen, umgeben von einem Spiegelkabinett. Museumsleiterin Franziska Stocker-Schwarz.
Wenn die zu Mose hier ins Bibliorama kommen, dann begegnen sie erstmal sich selbst. Sich selbst in einem Spiegel. Wenn sie mit zwei Leuten kommen, begegnen sie auch dem anderen. Und dann tauchen da Fenster auf. Und auf diesen Fenstern ist das 10-Wort zu lesen, die 10 Gebote. Und die geben dann die Orientierung in diesem Raum, der so offen und schillernd ist.
Daneben Sarahs Wüstenzelt. Meterlange Stoffbahnen bilden ein Dach, auf das endlose Dünen und ein Sternenhimmel projiziert werden. Darunter lauschen Besucher Musik von Hörstationen und lassen ein meterlanges Pendel Spuren in den Sand malen. Sarah ist mit Abraham ins gelobte Land gezogen, musste alles hinter sich lassen und neu anfangen, wie die Flüchtlinge, die heute nach Europa kommen. Sarah machte den anderen Mut, ihr Leben zu verändern. Am Ende des Raumes steht ein gefilmter lebensgroßer Luther. Über Bewegungsmelder reagiert er auf die Besucher, runzelt die Stirn, zuckt mit den Schultern oder spricht einen an.
Wir sind nur allzu oft schwach und sündigen wider Gottes Gebot. Und dann müssen wir bereuen und büßen. Aber was bewegt dabei wirklich unsere Herzen?
Ob Martin Luther, Mose oder Sarah, alle ausgewählten Figuren werden gekonnt inszeniert. Um sie zu aktualisieren, haben die Ausstellungsmacher Zeitgenossen gecastet, die zu den dargestellten Charakteren passen. Ihre Fotos, Fragen und Statements verschmelzen mit den biblischen Personen. Das macht das Museum ebenso lebendig wie die vielen interaktiven Möglichkeiten, dem Buch der Bücher auf die Spur zu kommen.
Bibelerlebnis einmal ganz anders im Bibliorama mitten in Stuttgart, eröffnet passend zum Himmelfahrtsfest.
Und was noch?
Was noch? Bei Diesseits von Eden.
Ja, was hat sie sonst noch bewegt, die Welt der Religionen?
Zum Beispiel Christi Himmelfahrt.
Also Vatertag.
Eben nicht. Viele regen sich darüber auf. Christi Himmelfahrt ist Christi Himmelfahrt und eben nicht Vatertag. Ein christlicher Feiertag und basta.
Jesus Christus war der Sohn Gottes.
Das glauben die Christen. Was hat das damit zu tun?
Er ist an Himmelfahrt in den Himmel gefahren?
Ja, sowas in der Art.
Also, selbst Jesus hat an diesem Tag seinen Vater besucht.
Und?
Na eben doch, Vatertag.
Im malaysischen Bundesstaat Kedah müssen künftig Muslime, die nicht am Freitagsgebet teilnehmen, ins Gefängnis.
Bitte?
Leider kein Witz. Die Verordnung tritt am 1. Juni in Kraft. Wer nicht betet, muss entweder umgerechnet 250 Euro Strafe zahlen oder für 3 Monate in den Knast.
Und was soll das?
Na, ganz einfach. Das Islamministerium will eben, dass die Leute in die Moscheen gehen.
Man muss sich mal vorstellen, das wäre bei uns auch so.
Was?
Wer nicht betet, geht in den Knast.
Na und?
Bei uns würde das vermutlich nicht die Kirchen füllen,
sondern
die Gefängnisse.
Also in Amerika wäre das anders.
Was?
Diese Bet-Sache. 55% aller US-Amerikaner beten tagtäglich, sagt eine Studie.
Ein frommes Volk.
Allerdings, selbst unter jenen, die nach eigenen Angaben keiner Religionsgemeinschaft angehören, haben 21% erklärt, dass sie täglich beten.
Ja und?
Na, das ist doch schräg. Die beten täglich, aber wissen gar nicht, ob jemand und wer zuhört.
Hallo, es geht um die USA.
Und?
Ganz gleich, wer wann, wo oder wie, mit wem kommuniziert. Empfangen wird die Nachricht immer.
Und von wem?
Von der NSA.
Raúl Castro, der Staatschef Kubas, hat sich in dieser Woche als ein großer Fan des Papstes zu erkennen gegeben.
Was ist daran besonders?
Na, Kuba und der Vatikan nähern sich immer mehr an. Und im September wird Franziskus auch Kuba besuchen.
Hat der Papst nicht auch zwischen den USA und Kuba vermittelt?
Hat er. Und man muss sich das mal klar machen. Immerhin ist Castro ein strammer Kommunist.
Das macht nichts.
So? Er ist quasi der geborene Gegner des christlichen Glaubens.
Ja, das ist egal.
Wieso?
Für einen Papst gilt, ganz gleich, ob jemand ein Christ, ein grünes Marsmännchen oder eben ein Kommunist ist.
Ja?
Hauptsache, er ist katholisch.
Sonst noch was?
Bei Diesseits von Eden?
Das hat sie bewegt. Die Welt der Religionen.
Was noch, wie immer, von Wolfgang Mayer. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Genießen Sie den Ausklang des Feiertagswochenendes. Ich bin Christina Maria Purkett. Hier in WDR 5 geht es gleich dann weiter mit einem katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche St. Pankratius in Belecke.
WDR 5 präsentiert
die Phil Cologne. Das internationale Festival der Philosophie in Köln.
Wenn's ein Wasser gäbe, das unsterblich macht, ich glaube, ich würde nicht davon trinken.
Jürgen Wiebeke lädt Sie ein, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken.
Auf den Tod sinnen heißt auf Freiheit sinnen. Michel de Montaigne.
Ist der Gedanke an den Tod tatsächlich befreiend? Wissen wir erst durch ihn das Leben richtig zu schätzen?
Ein philosophischer Abend unter anderem mit Reinhold Messner, der in Steilwänden sein Leben riskierte, und Franz Müntefering, der seine schwerkranke Frau bis zum Tod begleitet hat.
Endlich, vom Leben mit dem Tod. Die Phil Cologne am 30. Mai um 21 Uhr im WDR-Funkhaus am Wallraffplatz. Karten gibt's im Vorverkauf. Mehr Informationen auf wdr5.de.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.